Bayern 2. Grenzenlos hören. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben in Bayern. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
Die Beziehung zwischen Instrumentenbauer, Instrument und Instrumentalist ist ein ganz besonderes Dreiecksverhältnis, in dem es auf feinste Nuancen ankommt. Denn nicht der Ton allein macht die Musik. Hören Sie dazu ein Klangstück von Sarah Koschamos.
Eine Klanglandschaft. Eine bayerische Klanglandschaft. Nein, noch nicht ganz. Ja, schon besser. Oder klingt Bayern am Ende ganz anders? Etwa so. Ja, 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 schon gut. Aber jetzt reicht's. Stopp, aus! Bayern kann auch ganz anders klingen. Nämlich so. Ja, so ist es besser. Ja, viel besser. Aber noch nicht ganz. Es fehlt noch was. Irgendwas fehlt noch.
Na. Jetzt aber Schluss. Aus, aus!
Ja, so muss es sein. So kann Bayern auch klingen. Ja, so klingt Bayern.
Man merkt so ein Zzz, es muss so ein stimmhaftes S mit dabei sein, also ein Zzz, wie samt oder sandig. Diese Klangbegriffe haben bewusst was mit einem stimmhaften S am Anfang, weil es darf nie ein S sein, sondern immer Zzz. Also dieses. Hier hört man so ein U und so ein O-Vokal und gleichzeitig noch so einen stimmhaften Konsonantenanteil. Wenn ich jetzt zwei Töne höher gehe, auf das F zum Beispiel, ist ein viel hellerer Ton in der Klangfarbe. Dann wird es erst hier wieder dunkel. Man merkt es sehr schön. Und so ist eben von Ton zu Ton die Geige unterschiedlich, wenn man versucht, die Töne, die man hört, nachzusingen. Und so kann man die einzelnen Töne durchgehen, merkt wunderbar die verschiedenen Stimmen, die das Instrument hat.
Das Instrument ist so dicht am Körper, wie überhaupt nur ein Instrument sein kann. Das haben alle Streichinstrumente gemeinsam. Nicht? Ich meine, das Cello wird auch liebevoll umarmt. Geige und Bratsche sind also direkt hier. Wenn man darauf achtet, auch ein bisschen, dass das Holz eine Verbindung zum Schlüsselbein hat, dann schwingt wirklich das ganze Skelett, dann schwingt der ganze Mensch. Ich glaube, diese Verbindung zwischen Klangproduktion, Farbgebung, Artikulation, ob man kurz spielt, ob man lang spielt, nicht? Wie man einen Ton entwickelt, wie laut, wie leise, das ist der Stimme alles so ähnlich, dass es direkt aus dem Herzen kommt.
Der Geige eine Stimme geben. Instrumentenbauer und Musiker auf der Suche nach dem Klang. Ein Feature von Sarah Koschamos.
Nur einem Virtuosen gelingt es, seiner Geige eine Vielfalt an Klangfarben zu entlocken. Ein guter Geigenklang strahlt große Kraft und gleichzeitig etwas sehr Sanftes aus. Sanftheit und Kraft. Wenn die beiden zusammenkommen, ist der Klang vollkommen. Wenn die Töne nur kräftig sind, wirken sie schnell harsch und unangenehm. Wenn der Klang wiederum nur sanft ist, dann gibt es keine rechte Kontur. Klänge müssen sanft sein und Kraft haben, Wärme ausstrahlen und gleichzeitig brillant sein. Widersprüche, die es gilt in Einklang zu bringen.
Die Harmonie der Gegensätze.
Sanftheit und Kraft, Wärme und Brillanz. Genauso müssen sich ein starker Widerstand und leichte Ansprache vereinen. Die Harmonie der Gegensätze, die Suche nach dem vollkommenen Klang, das sind auch die Leitmotive des Geigenbaumeisters Martin Schleske. In Stockdorf bei München befindet sich die Werkstatt des 1965 in Stuttgart geborenen Instrumentenbauers. Kein Hobeln, Sägen und Werkeln, wie ich es zu Anfang vermutet hatte, sondern angenehme Ruhe. Ein großer, lichtdurchfluteter Raum, rötliche Hölzer, Schnitzeisen in sämtlichen Größen, daneben die Hobelbank und ein Geigenschrank. Martin Schleske trägt eine braune Schürze und eine Künstlerkappe. Immer eine Kappe, sein Markenzeichen. Allerdings muss sie seine Ohren freilassen, denn neben seinen Händen sind die Ohren seine wichtigsten Werkzeuge. Martin Schleske muss spüren und hören, was beim Arbeiten passiert. Gelassen und angespannt zugleich sitzt er vor einer Geige.
Das hier ist meine jüngste Geige. Das ist jetzt gleich sehr spannend. Da haben wir jetzt den Schläg hier fertig und die Wirbel. Und jetzt muss nur noch der Griff gebeizt werden und dann kommt der erste Ton. Und das ist immer wie eine Geburt, wenn man den ersten Ton hört, das Instrument das erste Mal hört, dann ist es schon sehr spannend, wie sie geworden ist.
10 bis 12 Geigen erschafft Martin Schleske im Jahr. Von dieser hier ist der Griff noch ganz hell, die Wirbel fertig und der Stimmstock schon gesetzt, tief verborgen im Innenleben der Geige.
Wenn man jetzt so reinschaut, sieht man innen drin den Stimmstock.
Tatsächlich.
Und der ist ganz wichtig für den Klang, also das klangliche Element, das Boden und Decke miteinander verbindet, wird wie so ein Zahnarztspiegel an solchen Werkzeugen, die man hier so sieht, eingefügt. Und hier sieht man den Stimmsetzer und den Stimmspiegel und die Zangen, mit denen man dann den Stimmstock einsetzt. Das ist ein ganz wesentliches Klangelement. Da geht es um Zehntelmillimeter, wo der steht, wie er gedreht ist, wie er passt, welche Spannung er hat, wie schräg er steht, welche Position. Und damit kann man sehr viel Klang regulieren.
Passt der dann auf Anhieb?
Nee, das ist eine Geduldssache. Das dauert ziemlich lang, den einzupassen, dass der perfekt passt.
Man muss das Instrument und seine Schwingungen spüren. Man muss sehr empfänglich und empfindlich sein, jedes Knacken beim Einsetzen des Stimmstocks spüren und hören. Es ist aber nicht nur der Stimmstock. Auch die Lackrezeptur muss stimmen. Martin Schleske wird in seiner Hexenküche, wie er sie nennt, regelmäßig zum Tüftler und Erfinder.
Ich muss jetzt kurz noch einziehen.
Aus Tinkturen wie gelbem Kurkuma, rotbraunem Drachenblut, Sandelholz, ätherischen Ölen und etlichen anderen Naturharzen mischt er neue Mixturen. Immer auf der Suche nach dem idealen Lack für den Geigenkorpus. Diese Suche allerdings ist wieder eine ganz eigene Geschichte. Das Aufziehen der Saiten gehört zu den letzten Arbeitsschritten, bevor der erste Ton erklingt. Es ist eine Arbeit, die höchste Konzentration, Geschick und Fingerfertigkeit erfordert. Was nur ist das Geheimnis am Geigenbau?
Das ist eben das Schöne im Geigenbau, es gibt eben nicht das eine Geheimnis, sondern so trivial ist der Beruf nicht, dass man ihn reduzieren kann auf ein Geheimnis, sondern es sind ein ganzes Bündel von Geheimnissen. Also man kann überall so viel falsch machen und das Geheimnis ist, dass man in jedem Arbeitsgang begreift, was der mit Klang zu tun hat. Und insofern ist eben nicht ein Geheimnis, sondern ganz viele Geheimnisse.
Fakt ist, so schildert mir das Martin Schleske, dass man nur dann gute Geigen bauen kann, wenn man auch selbst Geige spielt. Schließlich braucht man das nötige Gefühl für das Instrument.
Man muss kein Virtuose sein, aber man muss ein ganz starkes Gespür für die schwingende Saite haben und für das, was unter dem Bogen passiert. Ohne das kann ich mir nicht vorstellen, Geigen zu bauen. Ich merke dann, eine Geige ist richtig eingestellt, wenn sie einen wirklich nicht mehr loslässt. Also wenn der Klang tatsächlich so ein bisschen süchtig macht und einen reinsaugt und man will den weiter formen. Und die Faszination am Klang ist das Zeichen, ob es eine gute Geige ist. Und dann ist das so ein Gefühl, dass sie einen richtig packt, dass ein leidenschaftlicher Ton entsteht. Und wenn es nicht stimmig ist und ich spiele die Geige und die macht mich nicht irgendwie an, dann ist es ein ganz blödes Gefühl. Da mache ich so lange rum, bis das so ist, dass ich sie eigentlich nicht mehr weglegen will.
Selbst wenn die Geige für Martin Schleske vollkommen ist, ist sie trotzdem nur zur Hälfte fertig. Denn nicht nur der Geigenbauer muss süchtig nach dem Klang seines Instrumentes sein, sondern auch der Musiker, der potenzielle Kunde. So vollkommen sie von dem Geigenbauer geschaffen worden ist, so unfertig ist sie für den Musiker. Der Musiker muss das Instrument erst kennenlernen und wird es dann in dem Maße weiterformen, wie es der Geigenbauer vorgeformt hat.
Ich habe noch kein Konzert bis dato gegeben gehabt auf einer Schleske Geige, außer während eines ungestellten Filmprojektes für das Bayerische Fernsehen übrigens. Da gab es doch eine Szene, wie ich mit einer Schleske Geige, die so neu war, dass ich sie nicht einmal habe einstimmen können, so neu, die habe ich glatt ausgepackt als Take One der Kameraeinstellung und gleich vom Fleck weg mit dieser Geige Mendelssohns Violinkonzert, ersten Satz aus dem E-Moll-Konzert Opus 64 mit dem Münchner Rundfunkorchester durchgespielt, so wie es war und so wie die Geige auch war. Und es war erstaunlich, wie die gleich klang, denn die Geige war ja vollkommen uneingespielt, wenn ich mich recht entsinne, so in etwa 48 Stunden vorher fertig geworden. Das war schon mal einer dieser Durchbrüche, die mich ganz fasziniert hat und die mich auch bestärkt haben in dem Glauben, dass ich in Martin Schleske einen Geigenbauer der Gegenwart finden könnte, der mir persönlich eine Stimme widmet, mir persönlich eine Stimme baut.
Ingolf Turban ist ein Feingeist und Ästhet. Feingliedrig, groß und schlank, ein leidenschaftlicher Violinist. Während Ingolf Turban sich mit mir unterhält, blickt er hin und wieder neben sich. Auf dem Tisch liegt ein schwarzer Geigenkasten, darin eine Schleske-Geige, Opus 130.
Opus, das schöpferische Werk eines Künstlers.
Jede Geige bekommt eine fortlaufende Opusnummer, wenn sie eine Opus verdient.
Die Geige hat Martin Schleskes Werkstatt erst vor 9 Tagen verlassen und befindet sich nun in der Obhut von Ingolf Turban. Diesem begnadeten Virtuosen eine Stimme widmen, das wollte Martin Schleske schon lange.
Wie Sie bei, sagen wir mal, Rotweinen eher von dem erdigen Typus sprechen und von dem fruchtigen und von dem leichten und dem schweren, so konnte er in ganz ähnlichen Vokabeln mit mir auch über seine Klangvorstellung, aber auch über meine Klangvorstellung reden, die er sofort begriff, was bin ich für ein Typ Geiger. Ich würde mich vielleicht eher als ein bisschen das Luftelement sozusagen, eher den Fruchtigen bezeichnen, der mit der hellen Kantilene, weniger den Geerdeten.
Sie ja? möchten schweben.
Ja, das sagen. Ist genau, das ist vielleicht ein wunderbares Wort dafür. Das ist vielleicht auch typologisch so begründet und jedenfalls auch die Ästhetik, nach der ich strebe. Nicht ohne Bodenhaftung natürlich.
Es musste eine Geige sein, die zu Ingolf Turban passt. Etwas ganz Spezielles. Immerhin ist der Professor für Violine, der an der Münchner Musikhochschule unterrichtet, es gewohnt, auf preziösen Meistergeigen zu spielen.
Der erste Schöpfungsakt einer Geige vollzieht sich in der Werkstatt. Der zweite Schöpfungsakt in den Händen des Musikers.
Ingolf Turban befindet sich gerade in der Phase des intensiven Kennenlernens.
Ich erwarte mir von dieser Geige dieselbe phänomenale Ansprache, die ich jetzt zu Hause beim Üben mit ihr erlebt habe. Das Volumen des Tones, gerade in den tiefen Saiten auch. Aber das letzte Wort hat immer der Saal. Und deshalb bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was ich erleben darf, ob ich bestätigt werde mit der Geige, ob ich enttäuscht werde mit der Geige oder von der Geige. Das glaube ich jetzt weniger, aber ich möchte es jetzt einfach wissen. Das ist jetzt sozusagen dieser Urmoment. Das ist schon auch eine Art Geburtsvorgang einer Stimme.
Dieses Phänomen wird der Professor für Violine in wenigen Augenblicken erleben. Wir sind im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm, das sich neuerdings mit dem Titel »Lebenswerteste Kleinstadt der Welt« schmücken darf. Im Rathaussaal feiert Turban sein Pfaffenhofen-Debüt und wird dabei das erste Mal öffentlich zur Schleske-Geige greifen. Ein spannender Moment. Wie sehr kann er seine Vorstellungen von Klangfarben darauf verwirklichen? Und wird der Musiker ganz und gar hinter der Geige zurücktreten, um nur den Klang wirken zu lassen?
Das ist überhaupt erst der wünschenswerte Zustand schlechthin, dass man die Materie vergessen darf, dass man durch ein Hilfsmittel genannt Instrument singen darf, durch das Werk hindurch singen darf, zum Publikum hin. Und wenn ich schon kein Sänger habe werden können, vielleicht auch mangels Anlagen, so behelfe ich mir mit einem Instrument. Und wenn dieses Instrument mit mir sozusagen verwandt ist, wirklich verwachsen ist, über Jahre, so wie es meine anderen Geigen mit mir sind, wirklich so, dass ich eben nicht mehr drüber nachdenke, dann ist die Synthese perfekt. Das kann ich von 9 Tagen nicht erwarten, aber es wird Phasen vielleicht geben und die wünsche ich mir heute, dass die Geige so geantwortet hat, dass ich mich in der Geige bereits erkennen darf. Nicht mich als Egozentriker, sondern mich als Klangfarbenfantast.
Zusammen mit der Pianistin Gabriele Seidel spielt Ingolf Turban Liszts Sonate für Violine und Klavier nach Chopins Mazurka in Cis-Moll. Unglaublich virtuos, kraftvoll und sinnlich zugleich. Ein sattes und stimmiges Klangfarbenspiel. In der Pause rätselt das Publikum, auf welcher Geige hat Turban da nur gespielt?
Diese zarten und zugleich kraftvollen Bogenstriche, diese bezaubernden und betörenden Klänge kann doch nur eine alte italienische Geige hervorbringen. Oder etwa nicht? Es wird wohl eine Stradivari sein. Oh, pardon. Scheinbar doch nicht.
Nach der Pause lüftet Ingolf Turban sein bis dahin gehütetes Geheimnis.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Herr aus Ihren Reihen hat mich soeben angesprochen, ich möge die offenbar geballte Neugier befriedigen, welche Geige ich eigentlich spielen würde. Ja, das ging offenbar so rum. Und Sie haben insofern wirklich Glück. Es ist das Glück der ersten Stunde. Sie werden es nicht glauben. Es ist das Glück, Zeuge zu sein von einer ganz neuen Geige, die ich genau seit 9 Tagen in meinen Händen habe. Und der Geigenbauer ist anwesend. Das ist Martin Schleske und ich bitte dich mal aufzustehen, lieber Martin. Und ich bin seit 17 Jahren sehr, sehr glücklich verheiratet und seit 9 Tagen sehr glücklich verlobt. Mit eben dieser Geige. Mich freut sehr, was für ein offenes Ohr, ohne zu wissen, was Sie genau hören, Sie hier entgegenbringen. Denn das ist ja genau der entscheidende Testballon an der Geschichte. Ist die Geige wirklich nur in meiner Vorstellung so gut oder ist sie auch bei Ihnen angekommen? Ich danke Ihnen also sehr.
Folgt eine Sonate von Brahms und die Zugabe. Nochmal Liszt, die Valse Caprice Nummer 6. Der Konzertabend, ein voller Erfolg.
Ich bin selbst wirklich zutiefst beglückt über das, was diese neue Geige liefern kann. Und dass sie einem auch so folgt. Das ist, so wie ich mir vorstelle, müsste sich anfassen und anfühlen, wenn man Gas gibt im Porsche und er kommt auch wirklich darauf hin. Also es hat schon eine unglaubliche Direktheit auch.
Ja, großes Erlebnis. Das ist schon wirklich überwältigend, dann die Geige so zu hören von jemandem, der sie einfach so auch spürt und der den Klang so hörbar macht. Das ist schon was anderes als in der Werkstatt.
Auf der Suche nach dem Klang verabrede ich mich ein weiteres Mal mit Geigenbauer Martin Schleske.
Geigenbauer? Das ist so nicht ganz richtig.
Wenn ich das Gefühl hätte, Geigenbauer zu sein, das wäre traurig, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, Geigenentwickler zu sein. Also jedes Instrument ist ein Prototyp, ist eine Entwicklung, ist eine Weiterentwicklung, ist ein Versuch. Und schön ist, dass die Versuche so gut sind, dass Musiker davon fasziniert sind und begeistert und sagen, es ist ihre Stimme und die Instrumente auch dann begehrt sind und gesucht sind. Aber ich kann nicht stehen bleiben an dem, was jetzt schon ist.
Deshalb sehen wir uns heute in einem anderen Teil der Werkstatt um. Hier finde ich keinen Hobel und keine Werkzeuge, kein Holz, keine Lackrezepturen, nichts, was an eine Werkstatt erinnert. Es ist vielmehr ein Büro. Unzählige Kabel, mehrere Computerbildschirme und Messinstrumente. An der Wand ein Blechregal, bis zur Decke hin vollgestellt mit grauen Aktenordnern.
Das Büro eines Programmierers etwa? Oder das Laboratorium eines Erfinders?
Wir befinden uns im Akustiklabor von Martin Schleske. Dem Geigenbauer und Geigenentwickler reichte die Ausbildung an der allseits bekannten Fachschule für Geigenbau und Zupfinstrumentenmacher in Mittenwald nicht aus. Er wollte verstehen, was genau den Klang einer Geige ausmacht und studierte an der Fachhochschule in München Physik mit Schwerpunkt Akustik. Dass ein studierter Physiker nicht nur in der Werkstatt steht und Holz hobelt, das versteht sich irgendwie von selbst. Martin Schleske will aus der Beschaffenheit des Holzes nicht nur den späteren Klang erahnen können, er will auch das Innenleben der Geigen verstehen. In der Mitte seines Akustiklabors klemmt in einer Stahlhalterung eine Geige, auf die ein kleines Mikrofon ausgerichtet ist.
Oft ist es eine Prüfung, im Grunde hier auch ein Stück weit Diagnose von Instrumenten. Jetzt habe ich zum Beispiel eine sehr wertvolle Geige in der Werkstatt gerade für ein paar Tage, die sicher weit über 200.000, 300.000 Euro wird sie kosten. Und die klingt in der Tiefe sehr hohl, hat nicht den Kern, den ich suche und den auch der Musiker sucht. Und das wird jetzt sehr spannend für mich, wenn ich jetzt hier eine Messung mache und dann quasi prüfe, ob ich das in den Resonanzen erkennen kann, was ich im Atelier gehört habe.
Bei den Resonanzen handelt es sich um die Eigenschwingung eines Körpers. Wann immer ein Musiker mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige streicht, versetzt er das ganze Instrument in Schwingung. Dabei bewegt sich der Körper der Geige keinesfalls monoton. Jede Stelle hat ihr eigenes Muster, ihre eigene Schwingungsform. So entsteht ein individueller Mix aus Schallwellen, aus brillanten und dumpfen Tönen, aus hohen und tiefen, die alle gemeinsam den Klang der Geige bilden.
Ganz schön wissenschaftlich. Klangästhetik, Bauchgefühl, Intuition und Hörvermögen, derlei hat in Schleskes Akustiklabor mit den vielen Analysen und Auswertungen keinen Platz. Der Geigenentwickler ist sich sicher, durch puren Zufall können im Geigenbau keine Meisterstücke entstehen. Die Physik, sie ist und bleibt dem innovativen Geigenbauer und Geigenentwickler eine große Hilfe.
Das Akustiklabor öffnet mir die Augen für das, was passiert.
Das Akustiklabor gleicht einem neuen Sinnesorgan.
Ein Geigenbauer ohne Labor ist laut Schleske blind für die physikalische Ursache des Klanges. Trotzdem kann ein solcher Geigenbauer fantastische Geigen bauen, kann gut hören und sich herantasten an das Geheimnis des Geigenklanges. Im Akustiklabor findet reine Erkenntnis statt. In der Werkstatt geht es hingegen um Erfahrung und Empfinden. Akustik und Klang, das sind zwei gänzlich verschiedene Welten, die man entsprechend unterscheiden muss.
Unterscheiden, ja, aber ohne zu trennen.
Ich versuche es einmal. Zum einen wäre da die Akustik, eine Reizgröße, die man messen kann und die auch ohne den Menschen existiert. Die Akustik funktioniert nach gewissen Naturgesetzen. Luft schwingt, ein Körper schwingt, dafür braucht man keinen Menschen, das ist einfach ein physikalisches Gesetz.
Ein kleines Lied. Wie fängt's nur an, dass man so Liebes haben kann? Es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele.
Klang lässt sich nicht messen. Klang existiert nur als Empfindung des Hörenden. In dem Moment, in dem ein Ohr in das akustische Schallfeld hineinlauscht, wird es zum Klang. Der Klang existiert nur durch den Hörenden. Wenn ihn niemand hört, ist es Akustik. Martin Schleske hält beides, Akustik und Klang, für wichtig und wagt sich bei jedem Instrument wieder neu an die Resonanzanalyse heran.
Und da ist ein ganz kleiner Impulshammer mit einer Kraftmesszelle, da kann ich messen, wie stark die Kraft ist, die ich einleite. Und hier ist ein Mikrofon, an dem ich den Schall aufzeichne und auf diesen Impuls antwortet das Instrument mit all seinen Eigenschwingungen, mit seinen Resonanzen. Und die kann man dann hier gleich sich anschauen am Bildschirm.
Etliche Messungen später, in denen die Geige fest verankert in der Stahlhalterung in alle Raumrichtungen gedreht wird, kann Martin Schleske bereits erste Rückschlüsse ziehen. Wir blicken gemeinsam auf den Bildschirm, auf dem jetzt das Resonanzprofil zu erkennen ist. Die verschiedenen bunten Linien erinnern an die Aufzeichnung der Herztöne eines Menschen. Wie ein Arzt die Herztöne eines Menschen abhört, lauscht ja auch Schleske in das Instrument hinein.
Die G-Seite klingt relativ hohl. Also so ein bisschen im Kron. Also hat nicht dieses, der Vokal wird nicht weit genug vorne geformt, wenn man das jetzt auf die Sprache oder auf den Gesang übertragen würde, sondern kommt sehr stark aus dem Hals. Und dieser kehlige Ton, der aus dem Hals kommt, der klingt irgendwie unattraktiv und das ist nicht gut.
Die Geige ist erlöst. Vorerst muss sie keine weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen mehr über sich ergehen lassen. Martin Schleske befreit sie aus der Stahlhalterung. Aus der hohlen G-Saite eine kernige zu machen, das ist ein neuer Arbeitsauftrag für den Klangphysiker. Auch durch das Leben des Münchner Geigenbaumeisters Peter Erben zieht sich als Leitmotiv die Frage, wie kann ich meine Geigen besser klingen lassen? Er geht mit ebenso viel Disziplin, Fleiß, Liebe und Präzision an den Geigenbau heran wie sein Kollege Martin Schleske. Nur lässt er den wissenschaftlichen Aspekt außer Acht. Es muss auch ohne Akustiklabor gehen. Holz ist das Spezialgebiet des sportlichen und naturverbundenen Peter Erben.
Ich habe als Ansatz versucht, so weit wie möglich zu gehen im Geigenbauen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man nicht Klangholz sich einfach irgendwo besorgt, sondern den Baum stehen sehen will und die Landschaft und die Bodenverhältnisse. Und dann natürlich hat man den schönen Baum gefunden, dann will man natürlich auch den bestmöglichen Zeitpunkt finden. Und dann kommt man automatisch auf die Mondphasen.
Mondphasen geschlagenes Holz.
Wie die Sonne, so hat auch der Mond Einfluss auf alles Lebendige. Mondholz reißt weniger, trocknet schneller, ist härter, stabiler und weniger anfällig für Pilz- und Schädlingsbefall.
Holz ist nicht gleich Holz.
Ich bin also absolut der Überzeugung, dass meine Geigen in der Zeit, wo ich begonnen habe, mondphasengeschlagenes Holz zu verwenden, sich nochmal verbessert haben im Klang.
Das A und O für den Geigenbau ist die Qualität des Holzes. Bereits in den 80er Jahren hat Peter Erben auf der Suche nach Klangholz zuallererst den richtigen Wald finden müssen. Wochen hat er damit verbracht, Karten zu studieren, Gebiete auszukundschaften, hat Enttäuschungen erlebt und sie wegzustecken gelernt, um dann in das nächste, diesmal vielleicht optimale Gebiet vorzustoßen.
Wo könnte gutes Holz wachsen?
Peter Erben ist fündig geworden. Sein Garten Eden ist ein über 1000 Hektar großer Fichtenwald in Südtirol mit mächtigen Bäumen im Alter zwischen 220 und 260 Jahren. Ideales Klangholz.
Mondphasengeschlagenes Klangholz.
Wenn Sie einem Geigenbauer ein Stück Holz in die Hand geben, der macht es immer so. Der nimmt immer erst das Stück Holz und klopft drauf rum. Man kann natürlich auch die Schallgeschwindigkeit messen.
Manchmal klingt es dumpf und manchmal gar nicht. Da klingt es wirklich von innen raus.
Mhm. Ja, das liegt jetzt an mir. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen nervös und finde jetzt nicht genau den richtigen Punkt. Und es ist immer schwierig, das jemand vorzumachen, der nicht weiß, auf was er hören soll. Wir müssten da jetzt ein bisschen üben. Sie müssten jetzt das selber mal probieren. Ich gebe Ihnen das Stück und ich halte das Mikrofon. Wir tauschen jetzt einfach mal die Rollen. Also so, ja. Und jetzt mit ans Ohr halten und mit einem anderen Stück dagegen.
Mit einem anderen Stück Holz?
Das geht, das nicht geht, mit dem Daumen? Nur, es geht auch mit dem Finger.
Ich mach's mal mit dem Finger.
Spüren Sie, wie das, also dass es was anderes ist, als wenn es ich halt. Jetzt klingt's super. Dieses Bing. Ja, Sie haben es besser wie ich.
Ich bin
Hören
ein
Sie das?
Naturtalent.
Ja, ja.
Es ist sehr hell.
So ein schöner, klarer Ton. Ja. Und genau das ist das, was ich so an dem Holz schätze.
Keine Wissenschaft, sondern eine Philosophie. Und wenn man nur fest genug daran glaubt, dann entsteht aus dem Mondholz tatsächlich der beste Geigenklang.
Wissen Sie, es gibt ziemlich viel Forschungen über Mondphasen geschlagenes Holz und den Beweis zu führen, dass es besser ist, das gelingt eigentlich nicht so richtig. Ja, ich kann es nicht beweisen. Ich kann Ihnen durch nichts beweisen, dass das Holz, das ich benutze, besser ist als das Holz, das vielleicht jemand im Oktober geschlagen hat.
Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.
Ja, das geht einem wirklich nah. Also das ist ja ein Lebewesen, das da vom Leben zum Tode befördert wird. Da wird man schon schwermütig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da geht's einem nicht besonders gut dabei. Man könnte fast sagen, man ist den Tränen nah. Also das ist schon ein wahnsinnig emotionaler Augenblick, wenn so ein Baum umstürzt. Das tut nicht gut. Das ist so ein Augenblick der Stille eigentlich, wo man ziemlich ruhig wird. Und dann muss man sich natürlich wieder aufrappeln und sagen, okay, hast Glück gehabt, wirst kein Brett und wirst kein Brennholz, sondern darfst eine Geige werden.
Und ewig singen die Wälder.
Das Ächzen der fallenden Buche geht in ein bedrohliches Rauschen über. Sekunden später liegt sie schwer und regungslos am Boden. Der Baum, der hier gefällt wurde, ist alt und krank. Die Münchner Bäume sind ohnehin eher ungeeignet für den Geigenbau. Hier kann kein Geigenbauer fündig werden. Und trotzdem bin ich mit Peter Erben heute im Nymphenburger Schlosspark unterwegs. In der freien Natur, inmitten der vielen Bäume, lässt es sich halt doch besser über Klangholz reden.
Natürlich versucht man, den optimalen Baum zu finden. Das ist ja relativ einfach, wie Sie selber sehen. Gibt es große, kleine, dicke, runde, ovale. Und jetzt hier stehen wir vor einem besonders schönen Exemplar. Es ist ziemlich rund. Es hat feine Schuppen an der Oberflächenstruktur. Je größer diese einzelnen Blättchen der Rinde sind, umso grob bohriger wird der Baum im Inneren aussehen. Das gibt uns die Möglichkeit, schon mal vom Außen zu sehen, wie der Baum in etwa innen aussieht. Eine Garantie dafür gibt es nicht.
Bei Nacht und bei Mondschein, dazu ein Käuzchen in den Baumwipfeln, Sägen und Hacken am Stamm. Der Anfang aller Geigenklänge. Alles Humbug. Meine romantische Vorstellung entpuppt sich als völlig falsch.
Nein. Der Mondschein, der theoretisch auch am Tag. Sieht man auch manchmal. Das hat mit der Nacht nichts zu tun. Also wir gehen nicht in der Nacht in den Wald und fällen in der Nacht die Bäume.
Wann ist denn jetzt der geeignete Zeitpunkt?
Also es ist normalerweise immer so zwischen dem 19. und 21., 22. Dezember. Das sind die Tage, die meistens in Frage kommen.
Und da habe ich ja gehört, dass es manchmal nur ein Fenster von ein paar Stunden gibt. Wie erklärt sich das? Das ist ja voll der Stress.
Ja, der Stress beginnt dann, wenn man sich nicht nur nach der Mondphase, sondern noch zusätzlich nach den Sternzeichen richtet. Und da bleiben dann halt nicht so viele Stunden am Tag, um das richtige Zeitfenster zu finden.
Muss man das spüren, hören? Muss man dran glauben?
Alles, einfach alles. Man muss es spüren, hören und dran glauben. Weil wenn man nicht glaubt, wird es nicht. Und wenn man es nicht spürt, wird es auch nichts.
So unterschiedlich die beiden Geigenbauer Peter Erben und Martin Schleske auch an ihre Arbeit herangehen, so gibt es doch Gemeinsamkeiten. Auch Schleske, der Wissenschaftler unter den Geigenbauern, auch er glaubt an sich und an seine Geigen. Über Jahre hinweg schrieb Martin Schleske immer wieder Meditationen über den Schaffensprozess an seinen Instrumenten. Alle Phasen des Geigenbaus, vom Auffinden des geeigneten Holzes bis hin zur Wölbung und Lackierung des Instrumentes, werden ihm zum Gleichnis für persönliche Entwicklung, für seine Berufung und für seinen Platz im Leben. Aus diesen Meditationen ist Schleskes Buch entstanden, Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens.
Martin Schleske, Geigenbauer, Geigenentwickler und Autor.
Martin Schleske ist heute, über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, ins baden-württembergische Bad Saulgau gereist. In der evangelischen Christuskirche der 4000-Seelen-Gemeinde wird er aus seinem Buch lesen.
Wir hoffen beide, Sie so ein bisschen auch heute Abend natürlich zu irritieren, dass Sie danach nicht so ganz sich im Klaren darüber sind, ob das ein Konzert heute war oder eine Lesung.
Der Violinist Alban Beikircher spielt schon seit Jahren eine Geige aus der Werkstatt Martin Schleskes. Heute begleitet er ihn während der Lesung auf der Violine.
Der Sängerstamm. Von der Suche des Herzens.
Wann immer man sich im Gebirgswald auf die Suche nach solchen Sängerstämmen macht, entwickeln sich unvergessliche Abenteuer. Das Herz des Geigenbauers lebt auf, wenn er mit all seinen Sinnen nach dem Holz für die eigenen Geigen sucht. Vor vielen Jahren, es war kurz nach meiner Lehrzeit in Mittenwald, brach ich mit einem Geigenbauerfreund in den Stäubenwald der Garmischer Alpen auf. Es war ein dunkler, bewölkter, kalter Wintertag. Nach vielen Stunden anstrengenden Bergmarsches mussten wir am Ende die gebahnten Wege verlassen und konnten uns nur noch durch kniehohen Schnee zu jenem Ort durchkämpfen, von dem wir bis dahin nur gerüchteweise gehört hatten. Es war ein Windbruch. Ein Teil des Hanges an der Baumgrenze war von einem starken Sturm heimgesucht worden. Als wir schließlich völlig erschöpft dort oben ankamen, waren wir schockiert. Unzählige, gewaltige Fichten lagen entwurzelt oder gebrochen, kreuz und quer im Steilhang des Windbruchs. Doch dann riss die Wolkendecke auf und die Sonne warf ihr Licht auf die weißlichen Stammquerschnitte, die jetzt offen und erhellt vor uns lagen. Der Verlauf der Jahresringe war überwältigend. Euphorisch boxten Andreas und ich uns gegenseitig an die Schulter. Dieser Wuchs, diese Regelmäßigkeit, die Feinheit ihrer Jahre, da wurden Klangholzqualitäten beleuchtet, wie wir sie selten zuvor gesehen hatten.
Von der Form zum Klang.
Das innere Hören ist eine wesentliche Bedingung im Werdegang der Geige. Ich höre den Klang vor meinem inneren Ohr längst bevor das Instrument fertig ist. Das Augenscheinliche meines Schaffens ist eine hölzerne Form. Eigentlich aber rufe ich Klang ins Leben. Die Form wird in Klang verwandelt. Sie wird in Musik transformiert. Unsere äußeren Augen sehen das Augenscheinliche. Das Instrument aber ist mehr. Es ist nicht sichtbares Holz, sondern wirksamer Klang.
Oh, ich bin doch sprachlos im Moment.
Wunderschön. Wunderschön, wunderschön.
Ich finde, er hat es toll beschrieben, wie er das baut.
Ich hatte das Gefühl, er hat die Stücke so zusammengestellt, dass wir auch so wirklich diese vielen Klänge dieser Geige ins Ohr bekommen.
Ich versuche gerade noch ein Autogramm zu ergattern.
Also ich fand es sehr ansprechend, aber auch die Kombination zwischen Text und Musik, dass man mal einen Geigenbauer erlebt, der über seine Kunst so eindrucksvoll redet. Ich denke, dass man das Buch mit Gewinn lesen wird.
Wunderschön. Es war ein Abend mit Tiefgang. Und ich denke, das wird im Sinne des Klangs lang nachklingen. Ja.
Martin Schleske ist an diesem Abend noch lange am Büchersignieren. Die Reise nach Bad Saulgau hat ihm ein neues Lesepublikum beschert. Die Beschreibung der Holzsuche, das Aufspüren der Sängerstämme lässt mich erahnen, welche Mühen, welches Herzblut dahinter stecken. Nur wenn das Holz richtig schwingt, rauscht und singt, ist es einer Geige würdig. 250 Arbeitsstunden oder mehr sind nötig, Holzsuche nicht inbegriffen, bis daraus eine Geige wird. Und dann ist sie trotzdem noch lange nicht vollendet. Erst das Spiel des Geigers haucht ihr Leben ein. Und die Phase des gegenseitigen Kennenlernens kann beginnen. Wie geht es inzwischen Ingolf Turban mit der Schleske-Geige? Sein Pfaffenhofen-Debüt liegt nunmehr 3 Monate zurück.
Gut, genau. So, während ich in den Terzen das Triolische eindeutig wahrnehme.
Ich treffe Ingolf Turban im Gasteig, dem Münchner Kulturzentrum. Dort, in einem schalldichten Raum, unterrichtet er seine Schüler. In einer Pause verrät mir der Professor für Violine, dass er sich kurz nach dem Pfaffenhofen-Konzert dazu entschlossen hatte, die Schleske-Geige zu kaufen. Damals nannte er das Kennenlernen der neuen Geige Geburtsvorgang der Stimme. Und jetzt?
Jetzt setzt ein Wachstum ein. Und das sozusagen postnatale Gefühl mit allen Sorgen und kleinen Wundern, das passiert schon jetzt auch. Und ich war erst vorige Woche wieder mal bei Martin Schleske, um ihm die Geige zu zeigen, kurz anzuspielen. Und die Reaktion Martin Schleskes war sehr bezeichnend. Er sagte nämlich, Doppelpunkt, oh, die klingt jetzt schon weicher, die klingt jetzt schon mehr nach dir als nach mir. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Sentenz, die gezeigt hat, aha, eine Geige, so jung und noch biegsam, lässt sich eben auf den Charakter des Spielers allmählich umpolen oder hineinwachsen. Insofern, der Vorgang ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen, aber ich kriege immer mehr Persönlichkeit aus der Geige heraus, die vielleicht nichts anderes ist als ein Spiegel dessen, was ich gerne in eine solche Geige hineininterpretiere.
Ein großes Kompliment an den Geigenbauer, pardon, Geigenentwickler. Wenn nicht sogar das allergrößte. Der Violinist Ingolf Turban hat seine vertraute Stimme verlassen, seine Stradivari-Geige bereitwillig beiseite gelegt, um sich ganz und gar auf das Spiel mit der neuen Schleske-Geige einzulassen. Hinzugewonnen hat er eine verlässliche Geige, die sagen kann, hier bin ich, du kannst mit mir rechnen.
Die Stradivari würde sich eher wie eine ältere Katze vor sie hinstellen, sie groß und wunderschön angucken, mit wunderschönen Augen und sagen, du hier, ich dort, ob wir heute zusammenkommen, wer weiß.
Das heißt auch, es ist immer ein Geben und ein Nehmen.
Absolut, das will ich damit sagen, ja, ja, ja. Und die Schleske, die kann ich eher noch domestizieren und kann sie sozusagen ein bisschen erziehen. Und dann ist sie auch eine, die mir sagt, ja, da geht's lang, da möchte ich mit dir zusammen hinkommen. Die Stradivari lässt sich so schon lang nicht mehr striegeln. Die sagt, hier sind meine Grenzen, nimm meine Chancen wahr, lass dich auf mich ein. Und wenn du es nicht ganz schaffst, dann werde ich auch mal kratzen, und zwar ganz gehörig.
Aber eigentlich lassen sich die beiden nicht miteinander vergleichen. Jede der Geigen hat eben ungeahnte Qualitäten. Die Schleske-Geige ist weder eine neue Stradivari, noch ist die Stradivari eine ältere, verbrauchte Dame. Die Stradivari, immer noch eine einmalige, lebendige Stimme aus dem Jahre 1721. Und die Schleske-Geige? Eine frische, freche Stimme aus dem 21. Jahrhundert, die ab und zu mal einen kleinen Dämpfer braucht, auf dass sie nicht zu frech wird.
Lieber, denke ich mal, ist eine Persönlichkeit stark und ein bisschen frech als langweilig. Und langweilig ist die also nun ganz und gar nicht. Und deshalb habe ich sie auch so gern.
Stradivari und Schleske. Miteinander nicht zu vergleichen. Und doch tun wir es.
Die Stradivari, die sagt schon, hier bin ich. Aber dann kommt so der Unterabschnitt, wo sie dann vielleicht leise augenzwinkernd zu mir sagt, heute hätte ich es gern mal so. Und pass heute auf meine G-Seite auf, die ist heute sehr zerbrechlich. Da kommt der Wolf. Ja, und zwar der Wolf ist wirklich nicht jetzt das Tier aus dem Märchen, sondern der Wolf ist in der Tat ein Phänomen aus der Akustik, aus der Schwingungslehre, in den Tönen zwischen C bis Cis, wo der Ton regelmäßig umschlagen kann und dann sehr hässlich wird. Das ist furchtbar. Und diese alte Geige hat einen starken Wolf. Nun ist dieser Wolf eben diva-mäßig montags mehr, dienstags weniger, Mittwoch weiß ich noch nicht und so weiter.
Das Verhältnis des Geigers zu den Geigen ähnelt einer menschlichen Beziehung.
Jeder will doch immer Frieden und jeder will sich um Harmonie bemühen und trotzdem gibt's mal Zank. Ich wünsche mir eine möglichst harmonische Dreisamkeit mit diesen beiden Geigendamen, so verschiedener Altersgruppe, auf dass ich selbst beherrsche, die Eigenheiten einer jeden so erkennen zu können, dass jede für sich genommen einzig dasteht und ich nicht in den Zugzwang komme, zu vergleichen.
Vergleichen? Nein, das käme nicht in Frage. Das haben wir ja auch gar nicht getan. Wir haben nur ein wenig philosophiert. Und die beiden Geigendamen werden doch hoffentlich weggehört haben, oder? Denn wenn nicht, tja, wenn nicht...
Dann gibt's doch Eifersucht, Sie wissen schon.
Wie bei einer Partnerschaft zieht sich das Kennenlernen über Monate, möglicherweise über Jahre hinweg, bis man richtig eng miteinander verwachsen ist.
Ist dann das Ziel erreicht? Die Innigkeit zwischen Instrument und Musiker als der Inbegriff erstrebenswerter Vollendung?
Weiter auf der Suche nach dem Geheimnis des Klangs habe ich mich auf den Weg nach Füssen gemacht, wo sich, man höre und staune, schon 1562 Instrumentenbauer zur ersten Lautenmacherzunft Europas zusammengeschlossen hatten. Hier findet im Benediktinerkloster St. Mang schon zum 9. Mal das Geigenbauforum statt. In den hohen, gewölbten Räumen findet er sich wieder. Der Geigenklang. Susanne Rabenschlag spielt die erste Geige im Verdi-Quartett. Kurz vor der Eröffnung des Geigenbauforums unterhalte ich mich mit der Violinistin über ihre klanglichen Vorstellungen.
Naja, ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel dieses Sibelius-Konzert, was ich gerade gespielt habe, den Anfang, wenn ich das kann ich so spielen. Ja, also wirklich einen großen Klang machen. Ich kann aber auch sagen, okay, Sibelius war Finne. Er ist in Helsinki geboren. Da oben ist es kalt. Da oben ist eine weite, karge Landschaft. Da passt nicht ein russisches oder bel canto italienisches Timbre zu, sondern da muss man mit den ersten Tönen schon eine Weite hören können. Ne? So einen Ton, ich stelle mir dann immer jemanden vor, der am Rand von einem großen Wald steht, hat die Taiga vor sich, wie in Russland, eine große Weite und singt. Aber er singt eigentlich für sich selbst. Und das ist meine Vorstellung. Es ist gar kein Mensch da, aber die Natur lauscht. Plötzlich steht die Zeit einen Augenblick still. Ja? Und das ist das, was ich da möchte. Und da muss dann mein Klang entsprechend sein. Ich muss sehen, was meinte wohl der Komponist nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich bin ja auch noch da, nicht? Mit meiner ganzen Mentalität. Und wir zwei, er mit seiner Musik und ich mit meinem Instrument, werden nun zusammengeschmissen, um auf einer Geige von einem bestimmten Geigenbauer möglichst diese Musik hörbar werden zu lassen. Also es sind viele Menschen beteiligt. Und dann kommt auch noch das Publikum dazu.
Ein etwas anderes Publikum trifft sich in den folgenden 2 Tagen in den Klosterräumen von St. Mang. Instrumentenbauer und Musiker wollen sich über ihre jeweiligen Klangvorstellungen austauschen. Mitgebrachte Instrumente werden verglichen und alle versuchen innerhalb kürzester Zeit, so nah wie möglich an den jeweiligen Charakter des Instruments heranzukommen. Das erfordert nicht nur Flexibilität seitens des Spielers. Dieser muss mit wenigen Bogenstrichen den spezifischen Klang des Instrumentes finden. Auch seitens des Publikums sind feines Gehör und hohe Konzentration vorausgesetzt. Die Zuhörer sollen ihren subjektiven Klangeindruck mit Worten wiedergeben.
Und was ganz toll ist und was ich hier an diesem Setting hier so mag, ist, dass man in dieser kurzen Zeit genug Inspiration und Anregungen bekommt, andere klangliche Dinge auszuprobieren. Wir haben den Vorteil gegenüber einem Pianisten oder einer Pianistin, wir können unser Instrument immer mitnehmen. Die müssen zwangsläufig sich ständig auf andere Instrumente einstellen. Der Nachteil, den wir haben, ist, dass wir uns so an dieses Instrument gewöhnen, dass wir so einen Tunnelblick oder so eine Tunnelspielweise bekommen. Und dass wir irgendwann diesen Klang so internalisieren, dass es gar nichts anderes mehr gibt. Und ich liebe es, auf anderen Instrumenten, völlig wurscht, ob neu oder alt, zu spielen, einfach um zu erinnern, ja, so kann es sich auch anfühlen. Das kann man auch damit machen.
So spielt auch Susanne Rabenschlag Instrumente der verschiedensten Geigenbauer an.
Also, das ist jetzt Svidori aus dem rein klanglich, man kommt gut rein, es spricht gut an, sie ist sehr offen, sie ist auch sehr brillant. Ich weiß nicht, ob sie für mich aus diesem Grund so interessant ist, weil man nicht um sie kämpfen muss. Ich habe es immer gerne ein bisschen, um Instrumente zu werben. Sie präsentiert mir einen sehr schönen, sehr klaren, sehr zukunftsträchtigen Klang. Also ich glaube, sie klingt auch sicherlich gut im Konzertsaal, sie trägt auch gut. Aber sie ist in gewisser Weise schon fertig. Und wenn ich ein Instrument kennenlerne, dann bin ich dem Instrument fremd und das Instrument ist mir fremd. Und man liegt sich nicht gleich in den Armen, sondern man ist erstmal ein bisschen vorsichtig und stellt sich vor und lernt sich immer ein bisschen kennen und spricht miteinander und ist sehr höflich, nicht? Und so und eben behutsam. Und das ist etwas, was mir mehr liegt.
Auch Susanne Rabenschlag vermittelt den Eindruck, mit ihrer Geige in einer innigen Beziehung zu leben.
Eine Symbiose von Geigenspielerin und ihrem Instrument.
Ja, es ist eigentlich für mich tatsächlich eine Beziehung, eine langjährige, jahrzehntelange Beziehung, je nachdem. Ich habe meine Geige meine eigene Geige seit 1981 und kämpfe immer noch oder suche immer noch, aber ich liebe das Instrument sehr. Es ist wie mit einer menschlichen Beziehung. Also in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, es ist genau dasselbe. Man hört, nicht? Man fühlt. So, also man korrespondiert nun verbal und vieles ist in Worten gar nicht zu sagen. Worauf ich immer hoffe, ist, dass ich fliegen kann, dass ich den Absprung kriege, dass ich wirklich fliegen kann und dass die Musik mich mitnimmt. Dann im Idealfall nehme ich mich nicht mehr wahr. Die Musik steht im Vordergrund und das, was eben die Musik dann hörbar macht, also das Schwingen, der Klang, die Phrasierung, die Gestaltung, die Sprache.
Der Geige eine Stimme geben, danach streben sie alle, Musiker und Instrumentenbauer.
Ziel ist, kann ich ganz klar sagen, ist Maria Callas als Geige. Es gibt, wenn man nicht nur die Callas, viele also tolle Sängerinnen, wenn man die hört, es gibt manche Töne, hat man Gänsehaut, da geht einem ein Schauer durch den ganzen Körper vor lauter Schönheit. Das heißt, es ist so ergreifend und hat so eine Intensität und sowas Besonderes, dass man Gänsehaut kriegt und solche Gänsehautgeigen zu bauen. Also wo ich sage, man hört die Töne und ich habe es hier einmal erlebt bei einer Geige, die ich gebaut habe, die ist mir auch wirklich sehr, sehr gut gelungen und dann hat eine Geigerin die Bach-Sonaten gespielt und hat danach Tränen in den Augen gehabt. Die hat die Geige probiert und das hat die so berührt. Und das meine ich, das sind solche Ziele, eine Geige zu bauen, die wirklich eine singende Stimme hat.
Der Geige eine Stimme geben.
Und ihr am Ende gar den idealen Klang verleihen?
Einen idealen Klang wäre furchtbar, wenn es den gäbe. Das wäre was ganz Schlimmes. Ich würde einen Unterschied machen zwischen vollkommen und ideal. Also ein Ideal ist was Kaltes, eine Idee. Oder Idealismus ist was auch oft was sehr Hartes, dass jemand irgendwelche Ideale hat. Vollkommenheit ist für mich was anderes. Also der vollkommene Klang ist, wenn ein Musiker, ein Mensch in der Geige seine Stimme findet, dann hat es was, dann ist es das Ziel. Jeder Mensch ist anders, jeder sucht was anderes. Also ich muss dem Menschen eine Stimme geben, mit der er sich ausdrücken kann.
Das Geheimnis des Klanges lässt sich nicht ergründen. Letztlich ist es mit allen Dingen so. Wie soll man bloß einem blinden Menschen, der nie sehen konnte, die Magie eines Sonnenuntergangs beschreiben? Wie ein Gemälde. Auf den einen kann die Farbenvielfalt betörend wirken, auf den anderen aggressiv. Oder ein Schmuckstück, funkelndes Kleinod oder kitschiger Tand. Allen Dingen wohnt ein Zauber inne, doch hat dessen Geheimnis für jeden Menschen einen anderen Charakter, einen anderen Klang.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort.
Psst. Lassen wir sie weiter träumen.
Der Geige eine Stimme geben. Instrumentenbauer und Musiker auf der Suche nach dem Klang. Im Bayerischen Feuilleton hörten Sie eine Sendung von Sarah Koschamos. Es sprachen Laura Mayer und Christian Baumann. Ton und Technik Josuel Teegarten und Ruth-Maria Ostermann, die auch auf ihrer Geige zu hören war. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature, Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2012.